Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Das ist zum Teil ganz schön alt, was wir da sehen, wenn wir nachts in den Himmel schauen. Die ältesten bekannten Sterne sind über 13 Milliarden Jahre alt. Das ist fast so alt wie unser Universum selbst. Und vor allem mit denen, also mit diesen richtig alten Sternen, beschäftigt sich Anna Frebel. Anna ist Sternforscherin oder besser gesagt stellare Archäologin. Sie forscht am renommierten MIT in Boston und hat eine ziemlich verrückte Karriere hingelegt und vor allem auch schon selbst so uralte Sterne entdeckt. Den ersten schon mit 25, während sie ihren Doktor gemacht hat. Mittlerweile ist sie Professorin und hat auch schon ein Buch geschrieben über das, was sie macht. Auf der Suche nach den ältesten Sternen heißt es. Und genau über diese Suche und darüber, warum diese alten Sterne so spannend sind, spreche ich jetzt mit ihr. Sie ist nämlich mein Gast heute Morgen hier in Dein Sonntag. Moin, Anna.
Guten Morgen.
Wenn du morgens aufstehst und dann die Gardinen aufziehst und durch das Fenster an den Himmel schaust, siehst du dann was anderes, als ich sehen würde? Also hast du da einen anderen Blick, ein anderes Gefühl für den Morgenhimmel oder vielleicht noch Nachthimmel, je nachdem, wann du aufstehst?
Naja, eigentlich erstmal nicht. Also wenn ich morgens aufwache, gucke ich eigentlich nur, scheint heute die Sonne oder regnet's. Das interessiert mich eigentlich am meisten, denn ich muss ja ins Büro gehen und das ist genauso ein Job wie jeder andere auch. Gar nicht besonders spannend erstmal. Wenn ich natürlich jetzt irgendwie abends mal ausgehe und mal hochgucke, dann freue ich mich immer, wenn ich ein paar Sterne sehe. Aber ich wohne ja in Boston und leider sieht man da also höchstens irgendwie orangene Wolken am Himmel und eigentlich kaum Sterne. Insofern kann ich da gar keinen besonders anderen Blick haben.
Das heißt aber, so fürs Date hättest du alle Sternbilder wahrscheinlich drauf, wenn man sie dann sehen würde, wenn du mal rausfahren würdest aus Boston mit einer Picknickdecke irgendwo, wenn es dunkel wird, kannst du mir erzählen, was da oben geht?
Naja, also ein paar Sternbilder kann ich auch. Ich kenne jetzt eigentlich gar nicht alle, weil wir beschäftigen uns ja eher so mit einzelnen Sternen und Galaxien und so, als jetzt, was man genau so am Himmel sieht. Aber ich gucke mir natürlich immer gerne den großen und den kleinen Wagen an und noch ein paar andere Sternbilder. Der Stier mit den Plejaden, den haben vielleicht schon mal einige gesehen. Die Plejaden sind so ein kleiner Sternhaufen, also lauter Sterne auf einem Haufen. Das ist immer schön. Ein bisschen romantisch, kann man ein bisschen schwelgen. Da bin ich nicht viel anders als alle anderen. Ich glaube, das guckt sich jeder gerne mal an.
Du bist Sternforscherin. Genauer gesagt bist du stellare Archäologin, wenn ich das richtig verstanden habe. Was heißt das genau? Also was ist denn dein Forschungsbereich genau?
Meine Arbeit richtet sich danach, die ältesten Sterne im Universum zu finden. Also erstmal suchen wir danach und ab und zu finden wir auch was. Das ist nicht unbedingt das Gleiche. Also wir suchen erstmal und dann, wenn wir dann welche gefunden haben, dann können wir damit das frühe Universum erforschen. Denn diese Sterne sind so alt, dass sie als Teil der allerersten Sterngenerationen im Universum nach dem Urknall geboren wurden. Das heißt, sie haben seitdem Informationen in ihren äußeren Gashüllen aufbewahrt, die wir mithilfe der Spektroskopie entschlüsseln. Und dadurch können wir dann diese Frühzeit studieren. Und das ist ganz spannend. Und das ist halt äquivalent zu der normalen Archäologie, wo man halt alte Sachen ausgräbt, um dann über die Frühzeiten der Menschheit was zu lernen. Und wir lernen halt über die Frühzeit des Universums mit den uralten Sternen.
Klar, irgendwie leuchtet mir der Vergleich ein mit der Archäologie, also mit den Menschen, die dann auf unserer Erde quasi irgendwo im Dreck buddeln, klischee-mäßig. Aber die Zeiträume sind ja irgendwie ganz andere, mit denen du dich beschäftigst. Und das ist immer, also da fängt es schon an, ne? Also diese Vorstellung von diesen ganzen Zahlen und Zusammenhängen, ich finde das total mega krass, weil du dich ja dann mit Sternen beschäftigt, die so unfassbar alt sind. Ist das für dich immer noch total faszinierend oder ist das mittlerweile Alltag, wenn du da mit irgendwelchen riesigen Zahlenkolonnen um dich her schmeißt und sagst, naja, die Dinger sind halt so alt, was soll ich machen? Das Universum ist halt dann und dann entstanden.
Ja, ist eigentlich so alles ein bisschen. Also diese Sterne sind ungefähr 13 Milliarden Jahre alt. Das ist fast so alt wie das Universum selbst. Wir denken im Moment, dass es 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Und klar, man gewöhnt sich natürlich an diese alten Zahlen. Aber wenn man jetzt mal das Alter der Sonne betrachtet, 4,6 Milliarden Jahre und dann 13 damit vergleicht, dann braucht man sich gar nicht mehr so dolle um die Milliarden scheren. Denn 13 ist ja ungefähr nur so 2-3 Mal so viel wie 4,6. Dann relativiert sich das schon wieder alles. Und wenn man das ein bisschen cool angeht, dann ja, dann hantiert man halt mit Milliarden rum.
Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Du hast jetzt gesagt, ihr sucht nach Sternen und dann findet ihr auch mal Sterne. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das können wir gleich nochmal klären, was du damit genau meinst. Aber wenn du jetzt nach Sternen suchst, wie sieht das dann aus? Also läufst du dann irgendwie durch irgendeinen riesigen Raum, wo überall Teleskope hängen und dann schaust du mal nach rechts und dann schaust du mal nach links? Oder ist es eher ein Schreibtischjob?
Beides. Mhm. Also wir benutzen große Teleskope, zum Beispiel in Chile. Da fliege ich auch ab und zu hin. Mhm. Und damit machen wir große Himmelsdurchmusterungen und wir nehmen halt sogenannte Spektren auf. Das heißt, wir leiten das Sternlicht durch ein Prisma, einen Spektrographen, und der spaltet das Licht dann in Regenbogenfarben auf. Mhm. Und da fehlt ab und zu eine kleine Farbe, und das bedeutet, dass man dann Absorption von einem bestimmten Element in der Sternoberfläche hat. Mhm. Und das wiederum sagt uns, was der Stern für eine chemische Zusammensetzung hat. Und das hilft uns dann letztendlich zu sagen, okay, ist das ein alter Stern oder nicht? Und das klappt deswegen, weil nach dem Urknall war das Universum nur Wasserstoff und Helium. Also da gab es eigentlich nichts anderes. Noch ein klein bisschen Lithium, aber da muss man sich nicht weiter Sorgen drum machen. Und heutzutage haben wir ja alles mögliche an Elementen. Das Periodensystem hat übrigens das 150-jährige Bestehen dieses Jahr.
Ach was. Mhm.
Also alle diese Elemente wurden in Sternen und Supernova-Explosionen und verschmelzenden Neutronensternen hergestellt über diese 13,7 Milliarden Jahre oder so. Also kurz nach dem Urknall hat es angefangen. Mhm. Und das bedeutet, dass mit der Zeit der Gehalt, die Konzentration von diesen Elementen in den Sternen immer stetig angestiegen ist. Mhm. Und die allerersten Sterne hatten halt fast nur Wasserstoff und Helium. Mhm. Und die Sonne hat zum Beispiel 2% an schweren Elementen, die also schwerer als Wasserstoff und Helium sind. Und Sterne, die heute geboren werden, die haben, ich glaube, so 3% oder so an schweren Elementen.
Das heißt, es ist total wichtig, was in diesen Sternen drinsteckt, welche Elemente in den Sternen drinstecken. Was heißt das dann zum Beispiel in Bezug auf den ersten Stern, den du entdeckt hast? Der war sehr eisenarm, richtig?
Genau, also die chemische Zusammensetzung verrät uns, wie alt der Stern ungefähr ist. Je weniger von allen Elementen da drin ist, desto älter ist er. Und ich hatte halt das Glück, dass meine erste große Entdeckung war halt ein Stern, der hatte besonders wenig von all diesen Elementen, und wir benutzen da Eisen als Referenzelement.
Ah,
Und er hatte halt so wenig, dass der, also ein Stern der zweiten Generation im Universum sein muss. Und er scheint immer noch in der Milchstraße. Mit einem kleinen Teleskop, einem Hobby-Teleskop, kann man ihn sehen, wenn man die Koordinaten hat. Und ein bisschen winken.
Was war das für ein Gefühl? Du bist ja noch relativ jung gewesen, als du den entdeckt hast, Mitte 20. Was war das für ein Gefühl, als du einen Stern entdeckt hast und dir bewusst wurde, was das für ein Stern ist auch?
Ja, das war natürlich super cool. Also das war ein neuer Rekordhalter. Mhm. Und wir haben das auch groß publiziert. Und ich meine, das ist genau das gewesen, was ich finden wollte. Und dass ich es dann so schnell super gefunden habe, das hat halt keiner erwartet. Hm. Aber seitdem haben wir noch ein paar mehr von den Dingern gefunden. Also es war keine Eintagsfliege, zum Glück. Deswegen, es ist halt, man sucht halt quasi ständig mit diesen Himmelsdurchmusterungen und mit diesen chemischen Elementhäufigkeitsanalysen, die ich das gerade so grob beschrieben habe, dass wir halt diese chemische Zusammensetzung uns angucken und dann sagen, okay, siehst du alt aus, Stern, oder nicht? Und dann wird aussortiert. Und dann ab und zu findet man dann halt so einen Knüller, aber die kommen nur alle paar Jahre.
Was ich mich gefragt habe, wenn du jetzt nach Sternen suchst, heißt das tatsächlich, es gibt noch Sterne am Himmel, die wir noch nicht entdeckt haben, also wirklich neue Sterne? Weil ich habe bisher gedacht, ohne es wirklich zu wissen, dass alles, was man am Himmel sieht, eh schon irgendwo katalogisiert wurde.
Ich würde mal sagen, so die meisten Sterne sind schon irgendwie katalogisiert, sprich, die haben irgendeine Nummer und vielleicht eine Helligkeit. Aber das sagt uns ja noch nicht wirklich was aus, wozu die jetzt da brauchbar sind und was man von denen lernen kann. Und das geht halt nur mit Hilfe der Spektroskopie, wenn man sich die zum Beispiel die chemische Zusammensetzung anguckt. Und das machen wir halt vermehrt. Und die Sterne, die wir suchen, sind halt super selten. Die meisten Sterne sind halt eher so wie die Sonne. Die haben halt ziemlich viel von all diesen Elementen da schon drin, weil sie halt jung sind und dementsprechend den Status des heutigen Universums oder den von den letzten paar Milliarden Jahren wiedergeben. Und da muss man schon ein bisschen geduldig sein.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dem Stern, den du als erstes entdeckt hast, mit Mitte 20 hinfliegen könnte und würde, dann würde ich möglicherweise von außen sowas Ähnliches sehen, wie unsere Sonne aussieht. Also sowas Feuerball-Ähnliches. Oder wie sehen Sterne aus, mit denen du dich da so beschäftigst, wenn ich da hinfliegen oder ranfliegen würde?
Ja, die sehen eigentlich alle ähnlich aus. Also Sterne sind alle Gasbälle, große Gasbälle. Die haben natürlich verschiedene Dimensionen. Es gibt kleinere und es gibt größere. Und dann haben sie verschiedene Farben. Das hängt davon ab, wie heiß sie sind. Da gibt es kühlere, die sind eher rot und orange. Mittelheiße, die sind gelb und weiß. Und dann die richtig heißen sind blau. Mhm. Und das sind eigentlich so die Unterschiede. Der, den ich jetzt gefunden habe, ja, der ist ein bisschen heißer als die Sonne. Das heißt, der würde auch so hellgelb aussehen.
Mhm. Mal ganz blöd gefragt, was bringt euch das jetzt, dass ihr das wisst, es gibt so uralte Sterne? Also du hast eben gesagt, es gibt eh schon eine Schätzung, wie alt das Universum ist. Jetzt sucht ihr weiter alte Sterne. Was verraten die euch genau? Also wozu sucht ihr da immer weiter?
Na, erstmal ist es einfach cool, das überhaupt zu machen und Sterne zu finden, die so alt sind. Denn das war gar nicht klar für eine sehr, sehr lange Zeit, dass es die überhaupt noch gibt. Das richtig Coole ist dann aber, dass sie uns Informationen über die allerersten Sterne geben. Die allerersten Sterne, da müssen wir kurz mal ausholen, die waren sehr massereich, weil es nämlich ziemlich schwierig ist, kleine Sterne aus Wasserstoff und Heliumgas zu bilden. Das will nicht so richtig pappen. Das ist quasi so wie Schnee, der einfach zu pulverig ist. Da kann man keinen Schneemann draus machen. Und deswegen bilden sich also riesengroße Sterne. Und große Sterne, massereiche Sterne, die explodieren ziemlich schnell. Das heißt, die sind schon relativ bald nach ihrer Geburt wieder explodiert. Das heißt, die können nicht lang überleben. Die kleinen Sterne, so wie die Sonne, das ist ein ziemlich massearmer, kleiner, normaler, langweiliger Stern, die leben ziemlich lang. Die Sonne wird 10 Milliarden Jahre leben und Sterne, die noch massearmer sind, die leben auch mal so eine Trilliarde Jahre oder so. So, wenn wir jetzt schon mal bei den großen Zahlen sind.
Ich wollte gerade sagen, ich schluck das jetzt einfach mal so und denke, eine Zahl mit ganz vielen Nullen.
Genau, also das kann ich mir auch nicht mehr so vorstellen. Aber der Trick ist halt, man braucht kleine Sterne, die in der Frühzeit des Universums gebildet wurden, weil dann sind die halt jetzt noch da. Und genau, das sind die Sterne, die wir finden. Und das Problem ist aber halt mit diesen allerersten Sternen, die wirklich das erste Mal Licht ins Universum gebracht haben, vorher war es dunkel, die sind halt schon tot. Und sie haben aber was hinterlassen. Und das ist jetzt der Punkt. Als sie explodiert sind als Supernova, da sind alle Elemente, die sie in ihrem Innern zusammengeköchelt haben, zwecks Energieproduktion, also sie müssen ja irgendwie leuchten, das braucht Energie, also wird Kernfusion betrieben im Zentrum. Und dadurch werden diverse Elemente gebildet. Und die wurden alle in das Universum, in das Gas da so nebendran gesprüht. Und das heißt, die nächste Generation von Sternen, also die, wo wir welche von finden heute noch, die wurden mit dieser Elementsignatur geboren. Das heißt, die haben also quasi die kosmischen Gene von den allerersten Sternen da mitbekommen bei ihrer Geburt, bei ihrer Sterngeburt. Und wenn wir uns jetzt halt die chemische Häufigkeit von diesen Sternen angucken, dann lesen wir quasi ab, was aus diesen Supernova-Explosionen der vorigen Generationen da rausgekommen ist. Und das verrät uns dann zum Beispiel, wie groß und massereich der Stern war und mit was für einer Energie da explodiert ist und noch ein paar andere Sachen. Und das ist wirklich ganz, ganz fantastisch, weil die allerersten Sterne, die das Universum wirklich dramatisch verändert haben mit ihrer Existenz, die können wir nicht mehr studieren. Aber dadurch, dass sie da uns ein paar Gene, ein paar kosmische Gene, ein paar Elemente hinterlassen haben und unsere kleinen Sterne das für uns 13 Milliarden Jahre aufbewahrt haben, können wir das noch alles wieder rekonstruieren.
Das heißt, den zweiten Stern, den du entdeckt hast, der ist quasi aus dieser zweiten Generation der Sterne, die dann was über diese erste Generation erzählen. Ist das richtig? Weil der ist ungefähr 13 genau. Milliarden Jahre alt und galt auch lange als der älteste Stern. Ist es bis immer noch der älteste Stern, der bis heute entdeckt wurde?
Naja, das ist so ein bisschen ungenau, weil A, können wir nicht ein exaktes Alter für den bestimmen und B, für die Sterne, wo wir das bestimmen können, die haben ziemlich große Fehlerbalken, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, Alter für Sterne zu bestimmen. Und da kann man jetzt halt debattieren, ist der älter oder der, vielleicht weil die Zahl, eine Zahl ist halt älter als die andere oder größer als die andere. Aber das kann man gar nicht so ganz genau sagen. Da versuche ich eigentlich immer so ein bisschen zu verzichten, zu sagen, okay, das ist jetzt der älteste oder so. Die sind alle super alt, die sind alle super spannend, die sind alle Teil der zweiten Generation. Und das ist eigentlich das, was wirklich cool ist.
Jetzt haben die alle so einen Namen. Also die beiden Sterne, die du entdeckt hast, haben Namen mit einem HE am Anfang und dann eine Zahlenkombination am Ende. Ich habe irgendwie gedacht, wenn man einen Stern entdeckt, dann darf man dem auch einen Namen geben. Ist es nicht mehr so oder war das nie so? Oder hast du dir diese schönen Namen HE152300901 ausgedacht?
Nee, die habe ich mir nicht ausgedacht. Also HE steht für Hamburg ESO Survey, also Hamburg ESO Durchmusterung. Und diese komischen Zahlenkombinationen, die gehen auf die Koordinaten der Sterne zurück. Und das waren halt die Namen der Sterne in diesem Katalog, mit dem wir da gearbeitet haben. Die Internationale Astronomische Union, die ist eigentlich für die Vergebung von Namen zuständig. Die empfiehlt eigentlich, dass alle Sterne noch einen viel schlimmeren Zahlennamen haben sollten, der die exakten Koordinaten sind. Das ist aber wirklich furchtbar. Da sind unsere HE-Namen noch harmlos. Und deswegen behalten wir die eigentlich auch bei, obwohl das quasi eigentlich, naja, nicht jetzt der beste Name ist so für die Forschung. Bei Konferenzen, wenn meine Kollegen sich auf diese Arbeiten beziehen, dann sagen sie halt schon ab und zu mal Frebelstern oder Christliebstern oder so. Also von meinem Kollegen zum Beispiel, der auch einen gefunden hat. Weil die können sich natürlich diese Telefonnummern auch nicht merken. Ich glaube, ich bin die Einzige, die alle kann.
Wenn das die Koordinaten sind, das heißt, wo findet man zum Beispiel hier diesen alten 13 Milliarden alten Stern, den du als zweites entdeckt hast, wo findet man den so ungefähr? Norden, Süden, Osten, Westen? Wo muss ich hingucken?
Genau, also da die ja minus 23, 26 haben, das heißt, es sind bei minus 23 Grad und der andere ist minus 0,9, also minus 9 Grad, die sind beide im Süden. Da muss man in die südliche Halbkugel gehen, auf die gehen und dann könnte man die da sehen mit einem kleinen Teleskop. Die sind beide relativ hell, die sind gar nicht so weit draußen in der Milchstraße, da kann man die schon sehen.
Wie bist du denn eigentlich zu den Sternen gekommen? Hat das irgendwie, ich höre tatsächlich von immer mal wieder so von Leuten, die irgendwie in Richtung Astronomie, Physik oder irgendwie sowas gehen, dass sie früher Star Trek geschaut haben. Hast du früher Star Trek geschaut?
Ja, habe ich auch.
Tatsächlich. Hat es was mit der Begeisterung für Sterne zu tun oder wo kommt es her?
Also ich glaube, es war irgendwie beides. Also ich habe gerne Star Trek geguckt und mir quasi vorgestellt, boah, ich würde auch gerne an Bord der Enterprise sein und da neue Sachen kennenlernen. Das würde ich sofort machen. Aber ich glaube, ich habe mich auch schon vorher und auch parallel einfach für den Weltraum interessiert und ganz besonders die Sterne. Ich habe also viele Bücher gehabt und so und mir immer da Sachen angeguckt. Aber
auch ein Teleskop mal gehabt als Kind?
Nee, habe ich nicht.
Ach was?
Also ich habe eigentlich ja so mir Sachen zusammengesponnen in meinem Kopf. Was man am Sonntagmorgen halt so macht, wenn man noch im Bett liegt.
Ne? Na klar, da kann man auch mal ein bisschen über Sterne nachdenken. Jetzt musst du dazu Physik studieren. Ich habe einen guten Freund, der hat E-Technik studiert, wo ja durchaus auch Physikanteile drin sind. Und wenn ich neben ihm saß und der hat seine Übungszettel bearbeitet, das hat mich immer sehr fasziniert, dass er da irgendwas verstanden hat. Auch wenn ich Mathe-Übungszettel vor mir hatte, was für mich in meiner Welt schon sehr kompliziert war. Jetzt ist das ein komplizierter Studiengang. Es ist ein Studienfach mit wenig Frauenanteil. Wahrscheinlich damals, als du studiert hast, noch weniger. Wie war deine Studienzeit so? War das hartes Durchbeißen? Warst du eine von wenigen?
Ja, alles. Also für mich war es ziemlich hart, weil ich hatte nicht so viel Physik und Mathe in der Schule und ich habe sogar eigentlich immer ein bisschen hinterhergehinkt. Aber ja, man muss sich durchbeißen und ich wusste, dass ich das halt machen muss, damit ich dann zur Astronomie komme. Und das hat ja auch geklappt, aber das war schon hart. Also das ist auf jeden Fall klar. In meinem Jahrgang damals waren sogar relativ viele Frauen. Das waren, glaube ich, 25%. Das war aber eine Seltenheit. Und das war schon lustig. Also wir haben auch die Übungszettel immer zusammen gemacht, klar.
Was glaubst du, warum ist der Frauenanteil, ich glaube, auch bis heute jetzt nicht so wahnsinnig gewachsen? Also wie würdest du das vielleicht jetzt auch aus einer Perspektive als Professorin sagen?
Also der Frauenanteil ist hoffentlich gewachsen in der Zwischenzeit. Aber es fluktuiert natürlich immer noch wahnsinnig und es ist immer noch zu wenig. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe jetzt als Professorin die Entdeckung quasi gemacht, dass also hier in den USA wird Forschung schon im Studium betrieben und ich habe einen ziemlich großen Frauenanteil von, also ich habe viele Studentinnen, die kommen und bei mir mit in der Gruppe arbeiten, mehr als Männer. Und ich denke mal, da zieht man als Frau einfach andere Frauen an. Mhm. Und das ist halt dieses Role Model Konzept, ne?
Ja.
Dass, wenn man eine Frau hat, dann kommen noch mehr Frauen und dann schafft man das irgendwann dann auch genug zu kriegen. Mhm. Aber dazu muss man halt erstmal welche haben. Und das sieht natürlich immer noch mau aus. Mhm. Also sowohl hier als wie auch in Deutschland gibt es nicht so viele Professorinnen. Und es ist halt auch wirklich schwierig, weil der Weg dahin ist lang und manchmal steinig. Und wenn man das dann noch mit Familie vereinbaren will, ist es schwierig.
Mhm. Aber es ist ein Thema, das dir offensichtlich schon auch am Herzen liegt. Ne, du hast ein Buch geschrieben, habe ich am Anfang schon gesagt, und du widmest das Buch, Zitat, den Frauen, die vor mir gelebt, gearbeitet und die Welt verändert haben, den Wissenschaftlerinnen sowie meinen Großmüttern und meiner Mutter. Also das ist schon ein wichtiges Thema in deinem Leben, starke Frauen.
Klar. Also es gibt unheimlich viele interessante Biografien von Wissenschaftlerinnen, die ich auch früher schon gelesen habe, die zeigen, dass Frauen das eigentlich schon immer drauf hatten, nur dass die Gesellschaft ihnen nicht wirklich die Chance gegeben hat. Und ich denke, das ist bis heute in vielen Fällen der Fall. Also es ist einfach zu oft schon in der Schule werden Mädchen runtergemacht irgendwie, weil sie sagen, Mathe ist cool oder das will ich vielleicht machen, irgendwas Wissenschaftliches oder Technisches. Da müssen wir als Gesellschaft uns noch ein bisschen am Riemen reißen und das noch mehr unterstützen. Und ich denke mal, es gibt ja auch viele Programme inzwischen, die das erkannt haben und das auch tun.
Mhm.
Für mich selber, meine Mutter war alleinerziehend mit 3 Kindern, ich bin alleine mit 2 Kindern. Das ist nicht immer einfach. Da muss man sich durchbeißen. Aber von nichts kommt nichts. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man das manchmal auch einfach ausspricht. Und damit die anderen Leute auch sehen, dass selbst wenn man Erfolg hat, da steckt harte Arbeit dahinter. Und das vergisst man oft.
Du hast in Australien promoviert, obwohl du in Deutschland nicht zu Ende studiert hast, richtig?
Ja, das stimmt.
Wie geht das? Wie funktioniert das überhaupt rein technisch?
Das war mir lange auch etwas unklar. Also ich habe 3 Jahre in Freiburg Physik studiert und das war damals noch als Teil vom Diplomstudiengang. Und dann habe ich ein Urlaubsjahr genommen und bin nach Australien gegangen. Und ich habe dort Forschungsarbeit gemacht und auch Spezialvorlesungen in Astronomie gehört. Und dann haben die zu der Zeit halt zufälligerweise noch nach Doktoranden gesucht. Und ich hatte quasi für deren Programm alle Vorlesungen und alle, wie sagt man,
also Voraussetzungen.
Alles erfüllt, genau, die Voraussetzungen alle erfüllt, um da in dieses Doktorandenprogramm reinzukommen. Das ist etwas verschulter im angelsächsischen und auch im US-Bereich als in Deutschland. Und man ist dann ja auch noch Student, man ist nicht Angestellter. Und das hat halt, da war ich irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich hatte schon angefangen in diesem Jahr an den alten Sternen zu arbeiten und dann meinte dieser Kollege da, mit dem ich gearbeitet habe, ja, da könnte man eine Doktorarbeit draus machen und dann irgendwie, ja, hat es geklappt. Also ich habe mich dann auf dieses Doktorandenprogramm beworben. Ich habe dann einige Referenzschreiben benötigt natürlich. Und dann hat das irgendwie geklappt und dann bin ich tatsächlich nie wieder nach Deutschland zurückgekommen.
Das heißt, das war nicht so von wegen, ich krieg's in Deutschland nicht auf die Reihe, mal probier's mal woanders, sondern es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Zufall und ein Shortcut. War da irgendwann mal irgendwer verschnupft irgendwie in Deutschland von deinen alten Professoren oder sowas? So von wegen, ja, komm du mal nicht wieder und mach in Australien halt dein Ding und hier hast du es halt nicht zu Ende gemacht?
Nö, eigentlich nicht. Ich hatte mir aber da ziemlich viele Sorgen drum gemacht und ich habe auch, glaube ich, 6 Wochen gebraucht, um diese Entscheidung zu fällen, da nicht wieder zurückzugehen und das also abzubrechen. Aber ich habe dann da in Australien die Leute gefragt und die haben dann deutsche Professoren gefragt, die kannten, würde das irgendwie ein Problem bereiten, wenn ich jetzt also nur einen australischen PhD habe. Also das nur ist natürlich Schwachsinn, das ist ja, ein super klar. PhD. Und die meinten so, nö, wenn ich jetzt Australierin wäre, wäre es ja auch so gewesen. Und ich habe jetzt ja bisher auch noch nie in Deutschland gearbeitet. Mhm. Ich habe halt nur da studiert. Insofern weiß ich nicht, wenn die jetzt da mein Diplom- oder Bachelorzeugnis wollten, dann muss ich denen halt sagen, habe ich nicht. Und dann ist es deren Problem.
Naja, ich meine, mittlerweile hast du MIT im Lebenslauf stehen. Ich würde jetzt mal grob vermuten, dass das ein oder andere auch wieder ausbügelt. Wie bist du da eigentlich gelandet?
Ja, ich hoffe, dass das klappend hätte, aber im Moment habe ich noch keine Pläne, nach Deutschland wieder zurückzukommen. Ja, wie bin ich da gelandet? Also ich bin nach dem Doktor dann in die USA gegangen, weil da gab es die besten Fellowships für Postdoc-Arbeiten, also als Postdoktorand. Und da habe ich mich auf ein paar beworben und dachte mir, naja, wenn ich einen kriege, dann gehe ich da hin und wenn nicht, dann überlege ich mir was anderes. Und es hat geklappt und dann bin ich nach Texas gekommen, nach Austin. Und dann habe ich das ganze Spielchen 2 Jahre später nochmal gespielt und dann bin ich nach Harvard gekommen. Und dann wollte MIT sogar, dass ich mich bei ihnen bewerbe, aber ich habe ihnen erstmal erklärt, dass ich also nie ans MIT gehen wollte, weil das ein Physik-Department ist und kein Astronomie-Department. Und habe es abgelehnt. Und dann, ja, aber irgendwie war ich ein bisschen blöd, weil ich hatte nicht so richtig mitgekriegt, dass MIT Zugang zu diesem Teleskop in Chile hat. Und das habe ich dann aber kurz darauf irgendwie rausgefunden. Und da dachte ich auch nur so, Mann, also bist du dumm oder was? Und dann habe ich mich nächstes Jahr beworben beim MIT. Und da hat mich aber dann keiner mehr gefragt, ob ich mich vielleicht bewerben möchte, so wie vorher. Und dann habe ich tatsächlich den Job bekommen.
Verrückt. Wie ist denn das eigentlich, wenn du an so Elite-Städten bist wie Harvard oder MIT? Ist das so ein bisschen wie im Fernsehen, wie man sich das vorstellt? Alte, große, ehrwürdige Hallen und nur wichtige Menschen? Oder beschreib mal, also wie sieht es am MIT aus?
Naja, also wahrscheinlich schon ein bisschen wie im Fernsehen. Das kann ich gar nicht so sagen. Ich habe nämlich gar keinen Fernseher.
Oder im Kino.
Klar, wir haben da schon ehrwürdige Hallen und so. Aber das ist natürlich, da laufen Studenten rum wie früher bei mir auch. Also ich war auch nur eine von denen. Ich sag immer, wir kochen auch nur alle mit Wasser. Also es ist alles, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Klar, ich habe natürlich regelmäßig irgendwie Lunch mit Nobelpreisträgern, weil die einfach bei mir im Department sind. Ne?
Das klingt schon ganz geil eigentlich. Ne?
Wir reden da nicht über deren Nobelpreise, sondern über das Wetter oder über irgendwelche neuen Erfindungen, Entdeckungen, was weiß ich. Also es ist eigentlich völlig normal. Es normalisiert sich da alles. Es ist einfach ein Haufen Leute, die interessiert sind an Wissenschaft und Technik, die lernen wollen, die was erforschen wollen und die einfach Spaß dran haben, da sich da reinzufriemeln und Sachen zu erforschen.
Aber gibt es noch die Momente, wo du manchmal zurückschaust und sagst so, das ist schon verrückt, wie gut das funktioniert hat, in auch relativ kurzer Zeit dahin zu kommen, wo du bist, auch primär, weil du jetzt die Sachen machen kannst, die du machen willst. Darum geht es ja, glaube ich, primär, wenn ich das so ein bisschen rausgehört habe.
Ja, klar. Also ich habe natürlich schon irgendwie so eine Art Bilderbuchkarriere hinter mir. Ich weiß auch nicht so genau, wie das alles passiert ist, aber man, wie mit allem, ne? Man geht von einem mit einem ein Schritt nach dem anderen, ein Bein vors andere. Und man guckt halt immer. Also ich bin jemand, ich gucke gerne voraus, ich sehe gerne den Horizont. Ich sehe auch gerne, oh, sind da Berge oder ist da ein Tal? Oder geht es einfach erstmal flach weiter? Das hilft sicher, dass man ein bisschen planen kann. Aber letztendlich Entdeckungen kann man natürlich nicht planen.
Klar.
Da habe ich auch ein Quäntchen Glück gehabt, dass die oft quasi zur richtigen Zeit kamen. Aber wie mit allem im Leben, nur Glück reicht halt auch nicht aus. Ne? Ja. Man muss das Glück auch manchmal als solches erstmal erkennen. Das ist gar nicht so einfach manchmal. Und dann muss man natürlich auch noch ordentlich arbeiten, um dann auch was draus zu machen. Denn so ein Stern analysiert sich nicht selber und das Paper schreibt sich auch nicht selber. Man muss dann schon irgendwie alles geben zum richtigen Zeitpunkt. Und das hat bei mir halt einfach ein paar Mal ganz gut hingehauen.
Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, wie es weitergeht, weil wir eben bei Star Trek waren und du so ein bisschen über die Faszination zu den Sternen zu reisen gesprochen hast, wäre das ein möglicher Weg oder hast du irgendwann mal mit dem Gedanken ernsthaft gespielt, vielleicht auch selber ins Weltall zu fliegen, als erste deutsche Frau zum Beispiel?
Also ich wollte ursprünglich mal Astronautin werden. Mhm. Aber dann habe ich irgendwie so eine Dokumentation im Fernsehen gesehen und da wurde dann gezeigt, also da in Russland auf dieser Trainingsstation, wie die Leute dann in die Zentrifuge gepackt werden und dann erstmal rumgeschleudert werden. Mhm. Und da war mir dann doch ziemlich schnell ziemlich klar, dass das Astronautensein für mich nicht in Frage kommt. Mhm. Weil ich gehe nicht freiwillig in eine Zentrifuge.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ich verfolge heute gerne über Twitter hier Astro Alex und so, ne? Das und auch ein paar andere. Und ich kenne auch mehrere von meinen, also Leute, die ich so kennengelernt habe in meinem Beruf in den verschiedenen Instituten, die sich für das Astronautenprogramm beworben haben selber. Einige haben es mehrere Runden geschafft, aber ich glaube, sind dann alle irgendwann rausgeflogen. Also erstmal für mich nicht. Ich gucke lieber von hier und dank Twitter haben wir ja auch die super Bilder und alles, was die sehen und die Videos heutzutage da. Mhm. Da kann man da schon ziemlich gut dran teilhaben. Das war natürlich in den 80ern und 90ern noch nicht ganz so der Fall, aber da ist doch die technische Entwicklung wirklich wunderbar.
Gibt es eigentlich sowas bei dir wie Lieblingssterne oder was findest du besonders interessant oder musst du da jetzt zwangsläufig antworten, natürlich die Sterne, an denen ich gerade arbeite und vor allen Dingen eben die zwei, die ich mitentdeckt habe?
Ja, muss ich schon sagen. Die kenne ich natürlich auch am besten. Hm. Also je älter, desto besser und dann noch, wenn sie dann noch irgendwelche komischen, so kleinen Sonderheiten haben. Also zum Beispiel wenig Eisen, aber relativ viel Kohlenstoff oder irgendwas anderes Cooles, irgend ein paar witzige so schwere Elemente wie Europium oder Neodymium, irgendwie sowas vom unteren Teil des Periodensystems, was man kaum aussprechen kann. Wenn es irgendwie noch so eine kleine Knobeleinheit gibt, wo man sich so ein bisschen die Zähne dran ausbeißen kann, das mache ich gerne.
Wenn man jetzt Physik studiert, die Frage muss ich jetzt zwangsläufig mal stellen, und sich so mit dem Universum auseinandergesetzt hat und auseinandersetzt täglich, wie du das tust, bekommt man Antworten oder macht man sich noch Gedanken über Antworten, die andere Leute möglicherweise im Weltall suchen? Also sowas wie, gibt es das Ende des Universums oder glaubst du, es gibt Leben außerhalb unseres Sonnensystems? Hast du da was rausgefunden, was du mit uns teilen kannst?
Eigentlich mache ich mir bei so einer Frage nicht so viele Gedanken. Die Sterne füllen mich da schon voll aus. Aber als Teil meiner Vorlesung sprechen wir natürlich da ab und zu drüber. Also die Frage, ob es irgendwo noch Leben gibt, da kann ich eigentlich nur mit sehr viel Genauigkeit sagen, dass wir es nicht ausschließen können. Mhm. Weil die neuesten Studien sagen, dass also etwa jeder zweite Stern mindestens einen Planet hat. Mhm. Das heißt,
das sind eine Menge Planeten.
Ja, genau. Es gibt also super viele Sterne. Also das sind ziemlich viele Nullen, das kann ich auch schon gar nicht mehr aussprechen. Und dann mindestens so viele Planeten. Da muss man eigentlich schon überlegen, dass rein statistisch gesehen irgendeiner muss einfach quasi so ähnlich wie die Erde aussehen und wahrscheinlich nicht nur einer, sondern ein ganzer Haufen. Mhm. Und vielleicht gibt es auf denen auch Leben. Aber jetzt, wo die natürlich sind im Universum, das ist ein großer Ort. Das kann man natürlich nicht sagen. Und ob wir die jemals treffen, das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das so gut finde.
Woran forschst du jetzt gerade? Oder hast du noch irgendwie ein nächstes Ziel? Oder bist du noch bei deinem 13 Milliarden Stern und bist damit auch gut ausgelastet?
Also ja, es geht natürlich immer weiter. Wir finden weiterhin neue solche ähnlichen Sterne. Mhm. Und im Moment interessiere ich mich sehr dafür, wie die Milchstraße entstanden ist. Mhm. Beziehungsweise die alten Sterne, die wir in der Milchstraße finden, die sind gar nicht in der Milchstraße selber geboren worden, sondern die sind in kleinen Zwerggalaxien geboren worden, die jetzt um die Milchstraße rumfliegen. Und die sind im frühen Universum in kleinen Zwerggalaxien geboren worden und dann die Milchstraße hat sich halt mit der Zeit auch erst quasi entwickeln müssen, die musste auch erstmal wachsen und die hat halt im Zuge ihrer Entwicklung ziemlich viele von den kleinen Zwerggalaxien aufgefressen. Mhm. Das heißt, diese alten Sterne sind in den Zwerggalaxien geboren worden und dann aufgesaugt worden von der Milchstraße und sind halt jetzt in der Milchstraße. Und zusätzlich gibt es auch Zwerggalaxien, die die Milchstraße immer noch umkreisen, aber noch nicht gefressen wurden. Mhm. Und wir finden oder wir suchen und finden alte Sterne sowohl in den Zwerggalaxien wie auch in der Milchstraße. Und wir versuchen im Moment da auch mit Hilfe von verschiedenen Elementsignaturen rauszufinden, wie viele kleine Zwerggalaxien die Milchstraße denn da so vertilgt hat. Und das finde ich eigentlich ganz witzig, mal zu gucken, wie kannibalistisch die Milchstraße war und wie das alles so passiert ist. Mhm. Und vor allen Dingen verbindet man da halt also sowohl diese Arbeit mit den Elementen, das sind ja eigentlich so kleine Sachen, ne? Elemente, mhm. Atome und so, mit Sternen, die sind so mittlere Größe, und dann Galaxien, die sind ja richtig groß. Mhm. Und da kann man so alles unter einen Hut bringen. Das mache ich auch ganz gerne.
Und es klingt so, als hättest du einen Heidenspaß an dem, was du tust. Und ich glaube, das hast du uns heute Morgen hier vermitteln können. Und das ein oder andere Sternchen ist vielleicht in unserem Kopf
von deiner Arbeit hängen geblieben. Die Sternforscherin oder stellare Archäologin Anna Frebel ist zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Und wenn euch das Thema interessiert oder Anna oder beides, dann schaut doch mal in ihr Buch rein. Auf der Suche nach den ältesten Sternen der Welt heißt es. Anna, dir vielen lieben Dank und noch einen schönen Sonntag.
Ja, gern geschehen. Danke. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 8 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.